Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
An diesem Mittwoch sind wir zurück mit einer Ausgabe unserer wöchentlichen Serie Wohlbefinden jetzt. Wir haben Tipps, Trends und Erfahrungsberichte aus dem Gesundheitsbereich. Mit mir, ich bin Maria Schaller und auch heute ist bei mir meine Kollegin Pamela Raulida. Hallo auch an dich.
Hallo und ich heiße Sie herzlich willkommen.
Und wir sind auch wieder zu dritt hier im Studio und zwar hat heute wieder Platz genommen Professor Dr. Jörg Spitz, eigentlich sesshaft in Deutschland, in Wiesbaden in Ihrem Fall, aber glücklicherweise heute hier bei uns in Melbourne. Hallo auch an Sie.
Hallo.
Unser Thema heute, Pamela, lassen wir uns das gleich mal auf den Tisch legen. Es ist kein erfreuliches, aber eines, das viele Menschen weltweit betrifft und das auch so ein bisschen ein Phänomen der älter werdenden Gesellschaft ist. Und zwar ist das die Alzheimer-Erkrankung.
Ja, es ist ein wichtiges Thema hier bei SBS. Also die vielen Jahre, die ich schon hier bin, ich erinnere mich, es gibt dann immer die Demenz oder die Alzheimer Awareness Week, wo man wirklich aufmerksam darauf gemacht wird. Es ist einfach auch ein wichtiges Thema. Wir werden immer älter in der Bevölkerung. Alzheimer trifft vor allem ältere Leute, sagen wir mal ab 80 Jahre, hauptsächlich die meisten Fälle. Also es wird ein wichtigeres Thema. Dennoch gibt es viel Verwirrung um das Ganze und deshalb haben wir heute uns den Experten ins Studio geholt, Professor Dr. Spitz. Vielleicht erstmal die Abgrenzung Alzheimer und Demenz. Da gibt es immer unheimlich viel Verwirrung. Was ist eigentlich der Unterschied? Was ist das eine und das andere?
Also, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gerne dabei und es gibt viele Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Konkrete Frage, Alzheimer speziell, Alzheimer und allgemeine Demenz, für den Laien ist es im Grunde genommen vollkommen egal. Die Kölner sagen, was kaputt ist, ist kaputt. So. Und kaputt ist das Gehirn. Und wir lernen gerade in der gesamten Neurologie und Psychiatrie, dass das Gehirn ein ordinäres Organ ist. Es ist zwar ein besonderes Organ in dem Sinne, dass es besondere Fähigkeiten hat, aber die Leber ist auch ein besonderes Organ, die besondere Fähigkeiten hat und die Muskulatur ebenfalls. Und alle Organe produzieren irgendetwas und wenn sie schlecht drauf sind, wenn sie krank sind, dann produzieren sie bestimmte Botenstoffe nicht oder verlieren ihre Funktion. Und die Funktion des Gehirns sind unsere geistigen Fähigkeiten. Und wenn das Gehirn krank ist, dann werden wir geisteskrank. Aber nicht der Geist ist krank, das Gehirn ist krank. Und so ist es auch beim Alzheimer. Also, der Alzheimer ist eine unangenehme Geschichte, aber ich habe eine gute Botschaft. Er ist kein Schicksal im Alter. Es ist gestunken und gelogen. Ja? Wenn wir uns einigermaßen artgerecht verhalten, das heißt, unserem Körper das geben, was er braucht, ist Alzheimer kein Schicksal. Weder früher gewesen, noch heute.
Da wollte ich mal gerne einhaken. Kein Schicksal kann man vorbeugen, hört sich so an. Ich habe mich mal ein bisschen umgesehen auf der Seite von Alzheimer Deutschland. Da steht, Alzheimer gilt bisher als nicht heilbar.
Ja, das ist sicherlich richtig, wenn man den Endzustand ansieht. Und wie gesagt, das Zitat eben, kaputt ist kaputt. Gehirnzellen, die abgestorben sind, kann man nicht wieder ersetzen an der Stelle, das, was die kaputt sind. Aber wir haben die Möglichkeit, der Körper hat die Möglichkeit von der Natur mitbekommen, Stammzellen neu zu vermehren und aus den Stammzellen neue Gehirnzellen zu machen. Das funktioniert aber, und da sind wir wieder beim Thema, nur wenn der Körper fit ist. Wenn wir die Stammzellen sabotieren, indem wir den Stoffwechsel unseres Körpers sabotieren, dann kann der Körper keine Stammzellen mehr machen und dann ist der Alzheimer wirklich ein Schicksal. Aber es ist hausgemacht. Nicht, weil wir älter werden, sondern weil die Regenerationsfähigkeit des Körpers nicht funktioniert. Beispiel Hüfte. Genau das Gleiche. Niemand muss im Alter eine Hüftoperation bekommen, weil seine Hüfte verschlissen ist, sondern wir haben den Knorpel so schlecht gemacht, dass er sich wie Apfelmus zerreibt. Und dann ist er kaputt. Das heißt, zunächst ist die Misshandlung des Organs da und dann der Funktionsausfall. Und auf das Gehirn übertragen, wir würden kein Alzheimer, wir werden kein Alzheimer bekommen, wenn wir unser Gehirn pflegen. Was gehört dazu? Dazu gehört die sportliche Aktivität, weil wenn man den Muskel bewegt, auch der Muskel, wie die Haut, ein endokrines Organ ist. Das heißt, die Muskulatur bildet Hormone. Und eines dieser Hormone, die die Muskulatur bei der Bewegung bildet, ist ein Hormon, das im Gehirn neue Gehirnzellen wachsen lässt. Bewegen wir unseren Hintern nicht, haben wir das Hormon nicht, können wir keine neuen Gehirnzellen machen. Das zweite ist, ich muss ausreichend Fette, und zwar gute Fette haben, Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, damit das Gehirn richtig funktioniert. Das nächste ist, ich brauche Vitamin D, damit die Nerven ihre Erregung übertragen können und, und. Das heißt also, es sind ganz viele einzelne Faktoren nötig, damit das Gehirn gut funktionieren kann. Geben wir dem Körper diese Faktoren, tut es der insgesamt gut, auch das Gehirn. Geben wir es ihm nicht, kriegen einzelne von uns, die dafür prädestiniert sind, die dann wirklich genetisch ein zusätzliches Risiko haben, die brüten den Alzheimer aus. Aber selbst diejenigen, die das genetische Risiko haben, müssen keinen bekommen, wenn sie insgesamt sich gesund verhalten.
Professor Spitz, Sie sind ein Vorreiter, trotz vorangeschrittenem Alter, sage ich einfach mal, vielen Kollegen voraus. Also Sie haben oft auch kontroverse Meinungen, die vielleicht von Ihren anderen fachlichen Kollegen so nicht vertreten wurden. Denn viele Fachleute in der medizinischen Welt würden heute immer noch sagen, also Alzheimer gilt nicht wirklich als heilbar und auch die Ursache kennen wir noch nicht.
Also das ist sicherlich nicht mehr korrekt. Wir wissen heute, dass praktisch alle sogenannten NCD, Non-Communicable Diseases, nicht infektiöse Erkrankungen, alle auf unseren Lebensstil zurückzuführen sind oder zumindest daran beteiligt sind. Und von daher ist die Gewissheit klar, was wir tun müssten. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir, wenn wir diese Maßnahmen, diese Ressourcen, diese natürlichen Ressourcen für Kranke bündeln, sogar therapieren können. Und das trifft auch für den Alzheimer zu. Ich habe also zwei Kollegen in Freiburg, die vor 2 Jahren aus Eigeninitiative angefangen haben zu sagen, das kann doch nicht sein. Die Demenz hat Darmprobleme und Darmprobleme, Darmprobleme, Darmprobleme. Fangen wir doch einfach mal an und bieten Menschen, die auf dem Weg in die Demenz sind, nicht wer schon komplett dement ist, das geht nicht mehr, aber wer auf dem Weg ist, wer also kognitive Differenzen hat und vergisst, wo sein Schlüssel ist und all so Sachen, den Menschen anzubieten, wir machen eine Kombitherapie, konzentrierte Dinge und dann schauen wir mal. Und was ist passiert? Die haben inzwischen etwa ein paar hundert Leute therapiert, davon 100 mehr als ein Jahr, können also sagen, was in dem Jahr passiert ist. Und siehe da, in einer Kontrollgruppe, die sie verglichen haben, waren von 26 Leuten, die die Therapie vollendet hatten, sind 40% in ihrer Gehirnleistung verbessert worden. Das heißt also, diese multimodalen Maßnahmen sind in der Lage, auch einen Beginn Alzheimer aufzuhalten. Und das gibt es auch inzwischen in anderen Studien, die gezeigt haben, es funktioniert.
Also verstehe ich Sie da richtig, man kann die Anzeichen aufhalten, man kann sie aber nicht mehr umkehren, weil das ist ja schon so ein bisschen die Meinung, die vorherrscht in der Gesellschaft, wenn es ums Thema Alzheimer und Demenz geht. Rückgängig machen kann man nicht mehr viel.
Dazu muss man im augenblicklichen Stadium ehrlicherweise sagen, jein, wir wissen es nicht genau, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Wenn man an die Plastizität des Gehirns denkt oder an die Plastizität der entsprechenden Gewebe denkt, ist ja nicht nur das Gehirn. Und wenn man daran denkt, dass wir hier erst angefangen haben, das zu verstehen, dass alle Krankheiten multifaktoriell, multikausal sind. Es gibt keine Ursache für den Krebs als einziges. Auch der Alzheimer hat viele, viele Ursachen. Und wenn ich jetzt hingehe, und das ist absolut bisher nie gemacht worden, an vielen Schrauben drehe, habe ich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit. Und da werden wir sehen, dass wir demnächst deutliche Verbesserungen bekommen. Und da gibt es vielleicht noch eine Studie, die interessant ist, die in Finnland gelaufen ist. Dort hat man auch gezeigt mit multimodalen Maßnahmen, dass man eben die kognitiven Versagen aufhalten kann. Und dann ist man nach 2 Jahren hingegangen und hat noch einmal nachgeschaut, was denn mit anderen Krankheiten passiert ist. Das waren also Leute so 60 bis 70 Jahre alt, wo man komorbide wird. Die Medizin fängt langsam an zu begreifen, dass man nicht nur eine Krankheit hat, sondern 4, 5, 6 Krankheiten im Alter. Und dann hat man gesehen, dass die multifaktoriell behandelt wurden, 60% weniger Komorbiditäten ausgebrütet haben. Das heißt, sie haben weniger Herzinfarkte bekommen, die haben weniger Krebs bekommen und so weiter und so fort, weil sie eine Alzheimer-Therapie bekommen haben. Das heißt also, gebe ich dem Körper, was er braucht, schütze ich ihn vor allen Krankheiten. Und das ist die wichtige Botschaft, nicht nur Demenz. Wie effektiv wir das machen können, das werden wir in den nächsten Jahren herausfinden.
Einfach nochmal die Punkte vielleicht zu wiederholen. Das Ganze wurde jetzt schon ein bisschen technisch. Was der Einzelne vielleicht machen kann vorher, Sie haben es gesagt, Bewegung, Ernährung ist ganz wichtig. Ich bin gestern im Internet auf ein Beispiel gestoßen, noch ganz interessant, also jetzt gerade erst ein paar Monate alt, im Merkur online, da war ein Sohn, der sich zu Wort gemeldet hat, der hat gesagt, ich weiß nicht mehr, ob seine Frau oder seine Mutter war, die hatte Alzheimer, ich glaube es war die Mutter, die konnte ihn nicht mehr erkennen. Sie sprachen vorhin von der Ernährung mediterranal.
Mediterranean Diet.
Mediterrane Diät ist im Englischen einfacher. Ja. Also die mediterrane Diät hat er seiner Mutter verordnet und der ging es erheblich besser. Sie konnte ihn wieder erkennen, die konnte sogar aus dem Krankenhaus entlassen worden.
Also ein ganz wesentlicher Teil ist, wer Diabetes hat, hat ein hohes Risiko, doppelt oder dreifach einen Alzheimer zu entwickeln. Das heißt, das erste ist, runter mit dem Übergewicht, raus mit dem Diabetes. Und den Diabetes kann man sehr einfach behandeln, denn Diabetes kann man innerhalb von 3 Wochen behandeln. Warum? Das Ding heißt auf Deutsch Zuckerkrankheit. Und wenn man den Zucker aus dem Menschen rauslässt, an den wir nicht gewohnt sind in diesen hohen Mengen, wie an die Sonne, in geringen Mengen, Zucker ist kein Thema, in hohen Mengen, wie wir das heute tun, alle das Gebäck, die Nudeln, die Pasta, Pizza und so weiter, wenn wir die rausnehmen, dann dauert es 3 bis 4 Wochen, dann ist diese Insulinresistenz weg, dann funktioniert auch das Gehirn wieder besser. Und wenn wir dann zusätzlich noch hingehen und dem Gehirn Fett anbieten, was wir ja bescheuerterweise in den letzten Jahren auch nicht getan haben, dieser Hype, Cholesterin senken, Fett raus, ist absolut unsinnig. Fett ist gesund, egal ob ungesättigte Fettsäuren oder gesättigte Fettsäuren. Und eine der Fettsäuren, die extrem gesund fürs Gehirn ist, ist Kokosfett. Wenn man Kokosfett zu sich nimmt, entsteht daraus eine ganz spezielle Fettsäure, die das Gehirn verbrennen kann. Wenn ich jetzt jemanden habe, der dabei ist, einen Alzheimer zu entwickeln und einen Diabetes hat, dann ist auch dessen Gehirninsulinresistent. Es kann also Zucker nicht mehr verwerten. Und das ist der Grund, warum die Gehirnzellen kaputt gehen. Würde der jetzt noch wenigstens Fett essen, Kokosfett essen, dann hätte sein Gehirn den Ersatztreibstoff. Aber das tut er ja auch nicht, weil er kein Fett isst, sondern isst ja nur noch Kohlenhydrate. Und dann ist sein Schicksal besiegelt. Dann kriegt er seinen Alzheimer. Also an dieser Schraube können wir sehr, sehr gut drehen. Und nicht zu vergessen, Vitamin D bis zum Abwinken. Sie haben ein dreifach höheres Risiko, einen Alzheimer zu entwickeln, wenn sie zu wenig Vitamin D haben. Also von daher, die vielen, vielen Dinge, die wir im Leben alle tun könnten, aber wo es für uns als Bürger extrem schwer geworden ist, in unserer heutigen Gesellschaft diese Dinge umzusetzen, wenn wir das trotzdem schaffen, haben wir eine gute Chance, nicht krank zu werden.
Professor Spitz, Sie arbeiten derzeit ja auch an einer Plattform, die Betroffene unterstützen soll mit Alzheimer.
Ja, vielen Dank für die Erinnerung. Hab's schon wieder vergessen. Wir bauen eine Plattform auf, wie wir auch für Multiple Sklerose schon gemacht haben, wie wir fürs Vitamin D gemacht haben, eine Internetplattform auf, die heißt Kompetenz statt Demenz. Wenn man also kompetent mit seinem Körper umgeht, und das haben wir leider Gottes alle verlernt, dann kann man diese Dinge verhindern und auch positiv beeinflussen. Die Plattform dürfte so Mitte Januar, Ende Januar online gehen und da werden wir alle diese Faktoren auflisten. Wir werden auch einen Fragebogen haben, den man online ausfüllen kann zum Lebensstil und da wird man dann gesagt bekommen, Junge, wenn du so weitermachst, hast du große Chance, dass du krank wirst oder super, super, du bist gut drauf.
Also eins wird eigentlich immer klar, egal welche Woche wir hier sitzen, Maria, es geht eigentlich immer mehr um die Prävention. Egal welches Thema wir hier ansprechen, war es Krebs, war es die Entspannung, war es der Stress, war es die Ernährung. Wir sitzen doch jede Woche hier mit Experten oder wir selber und merken, eigentlich sollte man gar nicht zu dem Punkt kommen, wo wir das Ding haben, egal wie es denn heißt, sondern wir sollten heute schon was machen.
Eigentlich haben wir alle unser eigenes Schicksal in der Hand, bei allen Themen, wie du das sagst, Pamela. Nur das ist ja das große Problem, dass viele diese Faktoren, die wir erkennen, nicht ernst genug nehmen. Aber ich glaube, da können Plattformen wie die Ihre ein guter Anstoß sein für die Gesellschaft.
Ja, wobei, auch da habe ich lange, lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Wenn man Studien liest, und ich habe also tausende von Studien gelesen, weil ich als Rentner Zeit dafür habe, und dann sagen diese Studien immer, 60, 70, 80, 90% der Menschen verhalten sich falsch. Und dann habe ich irgendwann gesagt, kann nicht wahr sein. Sind die alle so doof? Ich bin Professor, ich bin besonders schlau. Aber alle so dumm? Nein, nicht der Einzelne hat sich falsch entschieden, unsere Gesellschaft ist aus dem Ruder gelaufen. Ja. An jeder Ecke gibt es eben entsprechend McDonald's oder Fastfood. Es gibt so viel zu und so weiter und so fort. Wenn das anders wäre, wenn wir in einer gesünderen Umwelt leben würden, im Englischen gibt es jetzt inzwischen das Wort obesogenic environment, eine fettmachende Umwelt. Ja. Es ist die Umwelt, die uns fett macht. Hätten wir eine andere Umwelt, würden wir zum Beispiel statt mit dem SUV in den Dienst zu fahren, zu Fuß dahin gehen und mit dem Fahrrad fahren, wie wir das zum Beispiel im Krieg ja alle machen mussten. Es hat diese ganzen Zivilisationskrankheiten nach dem Krieg nicht gegeben. Da sind ein paar Leute verhungert, okay, aber es hat sie nicht gegeben. Es ist alles erst, als wir wohl etabliert waren, gekommen. Also es ist unser Lebensstil, den die Gesellschaft hat. Und deswegen ist mein Credo jetzt, wir brauchen keine neue Medizin, wir brauchen eine neue Kultur. Wir brauchen eine neue Gesundheitskultur, dass die Menschen in einer gesunden Umwelt leben und dann können sie sich ganz einfach gesund verhalten. Das ist die Message.
Hört sich gut an. Wir alle haben was dran zu arbeiten. Es ist ein neues Jahr. Vielleicht der ein oder andere nimmt sich jetzt zum Ansporn bei sich ein bisschen was zu verändern. Vielleicht ist es das Vitamin D, vielleicht sind es die Öle, vielleicht ist es die Ernährung. Ich denke, es ist ein guter Ansporn für ein neues Jahr, schon mal vorzubeugen, langfristig für die Zukunft.
Ich habe dazu noch einen Tipp. Und zwar, da es im Einzelnen so sehr schwer fällt, gegen den Mainstream zu schwimmen, gibt es nur eine Möglichkeit, sich zusammenrotten. Das heißt, dass wenn man zum Beispiel ums Essen geht, wenn Sie da mit 10 Leuten zum Essen gehen, die alle Fastfood-Fans sind, dann werden Sie auch Fastfood essen. Wenn Sie aber ein paar Leute suchen, die gerne eher Gemüse essen oder mediterran essen und so weiter, dann wird man sich genussvoll mediterrane Essen reinziehen. Das heißt also, es ist die Umwelt und die Umwelt kann man beeinflussen, die kleine Umwelt kann man beeinflussen. Was da oben von der Regierung kommt, weiß keiner. Aber die kleine Umwelt, für die selber verantwortlich sind, da kann man was tun und dann fällt es einem leichter und dann kann man auf Dauer eben auch gesund bleiben.
Ich will mich sehr herzlich bedanken, und zwar bei unserem Experten heute bei uns im Studio, Professor Dr. Jörg Spitz aus Deutschland. Ich will nochmal daran erinnern, wir haben mit Ihnen schon 2 Folgen gemacht. Die gibt es natürlich bei uns online zum Nachhören. Letzte Woche zum Thema Vitamin D und auch vor circa 3 Monaten zum Thema Krebs und Krebsprävention. Aber das auch finden Sie natürlich auch bei uns online. Wohlbefinden jetzt einfach mal reinschauen bei SBS German. Natürlich auch danke an dich, Pamela. Wir sind dann in der nächsten Woche zurück.
Gerne, wir freuen uns. Es sind immer wieder interessante Themen und ich glaube, egal in welchem Lebensstadium man sich gerade befindet, jeder kann was mitbekommen. Ja, und wir hoffen natürlich, dass für Sie auch heute wieder was mit dabei war. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss und danke. Und natürlich nochmal danke an Professor Spitz.
Gerne.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.